Dankfest. Ein Dankfest für die Ernte, für das, was uns Gott gibt. Schon die Israeliten zur Zeit des Alten Testaments feierten das Erntedankfest. Sie freuten sich über ihre Ernte, lobten Gott und dankten ihm dafür. Auch opferten sie Erntegaben, die Erstlingsfrüchte, das Erste und Beste, was geerntet wurde, gehörten Gott. Man brachte diese Gaben in den Tempel und dort wurden sie zum Teil auf dem Altar verbrannt, zum Teil den Priester und Leviten gegeben, zum Teil an Arme verteilt, zum Teil auch bei einem fröhlichen Opfermahl verzehrt. Das Erntedankfest ist im Christentum eine traditionelle Feier nach dem Ernte im Herbst, bei der die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken. Menschen, die an Gott glauben, sehen alles, was in der Natur wächst, als Schöpfungswerke Gottes an. Was wir sind und haben, verdanken wir Gott. Deshalb verehren wir Gott. Wir danken uns sehr. Hinter der sichtbaren Güter sehen wir seine unsichtbare Macht. Erntedank heißt also, Gott, den Schöpfer und Herr der Welt, danken für die Ernten des Jahres, für die Früchte der Erde, für alles, was uns die Natur so reichlich bietet an Nahrung aller Art. Danken aber auch für die Schönheit der Schöpfung, für die Schönheit der Blumen, Bäume, Landschaften. Das Erntedankfest ist ein Zeichen gegen die Gedanklosigkeit, mit der der moderne Mensch in die vollen Regale der Supermärkte greift, in der Meinung, dass alles sei selbstverständlich. Das ist aber nicht. Wir wissen, dass viele Millionen Menschen auf unserem Globus Hunger, kaum das Nötigste zu leben haben, von Katastrophen heimgesucht werden, die ihnen alle Lebensgrundlage nehmen. Und die Älteren unter uns können sich selbst noch an Zeiten erinnern, als das tägliche Brot keinesfalls selbstverständlich war, sondern ein großes Glück. So haben wir alle Grund, Gott zu danken für seine Gaben und ihn zu bitten für die notleidenden Menschen und die bedrohte Schöpfung. In 2. Korinther 9,8 lesen wir, Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen. Gott lässt euch seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr allezeit mit allen reich versorgt seid. Dieser Vers passt sehr gut zu einem Erntedankgottesdienst, in dem wir uns bewusst machen, was wir auch in diesem Jahr alles empfangen haben. Wir können für vieles dankbar sein, dass wir genug Lebensmittel haben, ein Bankkonto, ein regelmäßiges Einkommen, eine Krankenversicherung. Wir sind dankbar für unsere Familie, für Freude, für alle die Menschen, die unser Leben reicher machen. Ich bin auch dankbar für unsere Missionsarbeit. Wir sind durch Gottes Gnade reich versorgt, sagt Paulus, das meint sicherlich zuerst das Lebensnotwendige. Das Erntedankfest ist immer mit Dankbarkeit verbunden. Und wenn wir heute diese schöne Dekoration sehen, sind auch unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllt. Wir haben die Natur, Berge, Seen und die Wälder, die uns Erholung schenken. Wir sind reichlich versorgt mit Angeboten und Möglichkeiten der Entfaltung unserer Gaben. Wir dürfen Gemeinde und Kirche leben und uns in aller Freiheit treffen und versammeln. Wir erhalten durch die christliche Gemeinschaft Ermutigung und Hilfe und werden in Glaube gestärkt. Und was Gott selbst uns nicht alles geschenkt hat, Gnade und Vergebung, Heil und Leben, Freude und Frieden, was wie eine reiche Ernte. was wie eine Fülle an Gaben, die unser Leben reich macht. Dann nimm folgende Fragen mit in diesem Tag oder in die kommende Woche. Für welche Gnade Gottes bist du im Moment besonders dankbar? Was hast du empfangen, was dich zutiefst bewegt? Danke Gott von Neuem dafür. Gott hat uns so viel gegeben, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Aus so vielen Dingen hat Gott uns ein neues Herz geschenkt. Und heute möchte ich über das Herz sprechen, denn die Bibel spricht viel über das Herz. Die Bibelstelle für unsere heutige Predigt ist sehr kurz. Eigentlich ist es nur ein Vers, der aus dem Buch der Sprüche kommt. Ein Vers aber wie bedeutsam. In Sprüche 4, 23 steht: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das griechische Wort Kardia, das mit Herz übersetzt wird, kommt fast 150 Mal im Neuen Testament und mehr als 900 Mal in der gesamten Bibel vor. Das Herz umfasst im biblischen Sinne sowohl die menschlichen Gefühle als auch den Verstand. Es ist der Platz, an dem der menschliche Wille geformt wird und Entscheidungen getroffen werden, die wiederum die Richtung, den Charakter und die Qualität des Lebens eines Menschen bestimmen. Das Herz ist aber auch ein Bereich des geistigen Kampfes, der mit dem menschlichen Gewissen identifiziert wird und in dem die Entscheidung zwischen Gut und Böse getroffen wird. In der Welt, in der wir leben, hören wir oft: Folge deinem Herzen, höre auf das, was dir dein Herz sagt. Diese Aussagen beziehen sich auf die innere Stimme des Menschen, die am häufigsten mit seinen Gefühlen in Verbindung gebracht wird. Es gibt aber auch Leute, die empfehlen, folge der Stimme der Vernunft, sei besonnen. Diese wiederum glauben, dass man sich im Leben von Vernunft und Verstand leiten lassen muss. Und das Organ, das diesem Zweck dient, ist das menschlichen Gehirn. Die Bibel gibt uns viele Informationen über das Herz, das die Menschen aufgrund ihrer Einstellung zu Gott und seinem Wort in zwei Kategorien einteilt. Das Herz eines Menschen kann hart wie ein Stein sein, wie ein Diamant und unempfänglich für die Stimme Gottes oder fleischig, empfindlich und empfänglich für sein Wort. Der Mensch, der ein Herz aus Stein hat, wird von seinen Wünschen und Begierden getrieben, und die Bibel beschreibt ihn als fleischlich und geistlich tot. Der Mensch, der auf ein solches Herz vertraut, bezeichnet die Bibel als nicht weise. Ein Mensch hingegen, der ein fleischliches Herz hat, ist ein geistiges, lebendiger Mensch, der sich von Gottes Geboten leitet lässt und dessen Wunsch es ist, Gottes Willen zu tun. Einen solchen Menschen bezeichnet die Bibel als geistlich, weise und gesegnet in seinem Handeln. Das Herz Adams, der erste in der Bibel beschriebene Menschen, wurde verführt und starb wegen seines Ungehorsams gegenüber Gott. Alle seine Nachkommen, auch wir, die in dieser Welt kommen, erben solche Herzen und werden geistig totgeboren. Gott bereute es sogar, dass er den Menschen geschaffen hatte. Im Neuen Testament finden wir viele Beispiele, die zeigen, dass Menschen ein neues Herz brauchen. Nikodemus erkannte, dass sein religiöses Herz geistig tot war und er wiedergeboren werden musste. Die Pharisäer wurden zu Recht gewiesen, dass ihre Herzen heuchlerisch waren und die Quelle der Sünden, die sie verunreinigten. Der reiche junge Mann erkannte, dass er in seinem Herzen seinen Reichtum mehr liebte als die Armen und kein junger Jesus sein konnte. Judas, der die Falschheit seines Herzens erkannte, nachdem er seinen besten Freund verraten hatte, beging Selbstmord. Petrus weinte über sein Herz, weil er den Herrn verleugnet hatte und wusste, dass er ihn nicht mehr liebte als die anderen Jünger. Unsere menschliche Schwäche ist, dass wir auf das Äußere schauen. Wir bewundern die Schönheit der Menschen, ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihre wohlgeformte Figur. Wir achten auf unseren sozialen Status, darauf, was für ein Auto wir fahren, wo wir wohnen, wie wir essen, in welcher Gesellschaft wir auf uns aufhalten. Wir beobachten Menschen in dem Wissen, dass wir selbst beobachtet werden. Wir vergleichen uns mit anderen und das geht oft mit der Sorge einher, wie andere uns sehen, was sie über uns denken und sagen. Und ob irgendwelche unserer Schwächen und ans Licht kommen, weil unser Image darunter leiden könnte. Selbst ein so erfahrener und großer Prophet in Israel wie Samuel war nicht frei von der Neigung, nach dem äußeren Erscheinungsbild eines Menschen zu urteilen. Er übernahm sein Amt nach dem Priester Eli, der zusammen mit seinen Söhnen eine sehr harte Strafe für die Misswirtschaft seines priesterlichen Dienstes erlitten hatte. Samuel war sich auch darüber im Klaren, warum König Saul von Gott verworfen worden war, obwohl er sich durch seine äußere Erscheinung auszeichnete, missachtete er die Gebote Gottes, indem er dem Volk und seinem Bild mehr Aufmerksamkeit schenkte. In beiden Fällen war der Prophet Samuel der Verkünder des göttlichen Urteils, doch als er zum Haus Isai ging, um den neuen König zu salben, schaute er immer noch auf die äußere Erscheinung des Mannes, aber es war Gott, der auf das Herz schaut, der den neuen König ernannte. In 1. Samuel 16,7 lesen wir, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Über Christus schrieb der Prophet Jesaja, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Der Sohn des Tischlers aus Nazareth zeichnete sich in keiner Weise durch sein Aussehen und seine äußere Erscheinung aus. Der Wert Jesu war sein Herz. Und deshalb sagte Gott der Vater, der an Asach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Den sollt ihr hören. Aber die Bibel zeigt auch Beispiele von Menschen, deren Herzen sich verändert haben. Und ein solches Beispiel ist der junge Pharisäer Saul. Saulus verfolgte die junge Jesu und wünschte ihnen den Tod. Aber Gott veränderte sein Herz. Und was war der Charakter unseres Herrn Jesus Christus? In Matthäus 11, 28 bis 30 lesen wir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lehrt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Von Herzen demütig. Jesus, unser Meister, war von Herzen demütig. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir das von ihm lernen sollen. Wenn wir seine Nachfolger sind, dann tun wir das gerne. Die Bibel sagt uns, dass wir Christus ähnlich sein sollen. Gott will uns so machen wie seinen Sohn Jesus. Wir sind nach der Bibel, nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen, aber die Sünde hat dieses Bild verzerrt. Und Jesus kam in diese Welt, um in uns das Gottesbild wiederherzustellen. Das Herz Jesu verherrliche immer den Vater und sein Sohn. Es war fruchtbarer Boden, der eine reiche Ernte hervorbrachte. In seinem Herzen wusste Jesus, wie er jede Versuchung des Satans abwehren konnte. Die Nahrung für sein Herz war es, den Wille des Vaters zu tun. Das Herz Jesu war ruhig, demütig und suchte nie seine eigene Ehre, sondern immer die Ehre des Vaters. Jesus liebte die Menschen trotz ihrer schmutzigen Herzen. Er hatte Mitleid und den Sünden in ihre Leid und heilte sie deshalb, gab ihnen zu essen, tröstete sie, schenkte ihnen Glauben und Hoffnung, ließ sie von den Toten auferstehen und vergab ihnen ihre Sünden. Jesus wies die Menschen auf den Zweck seines Kommens hin, indem er das liebende Herz Gottes zeigte, der kam, um ihnen zu dienen und für sie zu sterben. In seinen Lehren und Gesprächen mit den Menschen wie Jesus immer wieder auf die entscheidende Frage des menschlichen Herzens hin. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen und Christus ähnlich werden. Aber einen Charakter wie Jesus zu formen, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Wir können den Charakter Jesu in unserem Leben nicht aus eigener Kraft nachbilden. Ein starker Wille oder die besten Intentionen sind nicht genug. Nur der Heilige Geist hat die Kraft, die Veränderung zu bewirken, die Gott in unser Leben will. Christusähnlichkeit wird nicht durch einfache Nachahmung erreicht, sondern indem wir den Heiligen Geist erlauben, in unseren Herzen zu wohnen. Das ist das große Geheimnis. Christus lebt in uns. Und genau wie der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater sagte, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Gott sei gepriesen für diese wunderbare Verheißung. Wir können viel von König David lernen, der, obwohl er nicht perfekt war, auf sein Herz achtete, es zu hüten versuchte und darauf achtete, wie es in den Augen Gottes aussah. Das größte Bedürfnis eines gefallenen und toten Menschen wird von König David in den Worten ausgedrückt: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Denn wir alle brauchen eine geistige Wiedergeburt, ein neues Inneres, ein neues Herz. Die Gläubiger, die die Bibel kennen, ist es offensichtlich, dass es der Heilige Geist ist, der den Menschen von Neuem regeneriert und ihm ein neues Herz schenkt. Er ist es, der uns das Evangelium, das Wort Gottes lehrt, uns zu umkehren und zu glauben in unseren Herzen führt und uns mit unserem Mund bekennen lässt, dass Jesus der Herr ist, unser Herr. Woran können wir erkennen, dass wir ein neues Herz haben? Biblisch gesehen werden wir richtig antworten an den Früchten, an der Veränderung des Lebens, und das ist wahr. Der Psalmist gibt uns einen wertvollen Rat im Psalm 37, 4. Vers. Habe deine Lust am Herr, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Die Menschen wünschen sich sehr oft, dass Gott die Wünsche ihres Herzens erfüllt, ihres egoistischen, unbekehrten Herzens. Aber das ist nicht die Art von Herz, von der David schreibt, denn er hat ein Herz im Sinn, das sich an Gott erfreut. Es ist die Art vom Herz, die sich daran erfreut, Gott und sein Wort zu kennen. Ein Mensch mit einem solchen Herzen wünscht sich, Jesus nachzufolgen und wie er zu leben. Die Liebe zu Jesus, wenn alles ihn im Leben, das zu suchen, was ihm gefällt, was ihn erfreut, was er erwartet. In der Bergpredigt sprach Jesus Worte des Segens in Matthäus 5,8: Selig sind, die reine Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Die sechste Seligpreisung aus der Bergpredigt lässt sich mit den Worten ausdrücken: Oh, wie glücklich ist der Mensch, dessen Motive für sein Verhalten absolut rein sind. Denn er wird die Welt mit den Augen Gottes sehen können und wird ihm eines Tages von Angesicht zu Angesicht begegnen. Zum Schluss möchte ich jedem von uns und mir selber Fragen stellen: Und wie ist mit unserem Herzen? Haben wir in unserem Herzen Freude an Gott? Wir sind demselben Jesus begegnet, dem auch die Apostel und Christen im Laufe des Jahrhunderten begegnet sind. Ist er der Wunsch unseres Herzens, ihn zu kennen und seine Macht zu erfahren? Erfüllen wir leidenschaftlich und aufrichtig seinen Plan für unser Leben? Sind wir bereit, ihn mit jedem Aspekt unseres Lebens zu verherrlichen? Vergessen wir nicht, dass Gott auf das Herz schaut. Amen. Gott segne euch.